wenn ich jetzt irgendwie eine halb verrottete Leiche brauche als Stockfoto, dann gibt es halt auch Grenzen der Materialbeschaffung, die ich ungern überschreiten würde. Und klar, da hat natürlich jeder so seine Geheimnisse.
Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Szenemacher, deinem Podcast für Szenemenschen. Heute bei mir der Björn Gosis. Das ist ein Illustrator, oder sagt man das so?
Ja, im weitesten Sinne schon, obwohl Illustrator, glaube ich, mehr auf die Leute oder die Kollegen bezogen ist, die zeichnen oder wirklich halt oder zum Beispiel Bücher illustrieren. Also das, was ich mache, schimpft sich, glaube ich, im weitesten Sinne Grafikdesign.
Aber dein Steckenpferd ist Coverart, oder?
Genau, mein Steckenpferd sind Coverartwork, beziehungsweise eigentlich generell Bilder, die irgendwie mit der Musikszene verbandelt sind. Und da meine Arbeitsweise halt so ein bisschen Mixed Media ist, also ich bin weder ein reiner Grafikdesigner noch irgendwie ein reiner Fotograf, das hat echt so eine klassische Mischmasch-Rangehensweise. Von daher ist meine Bezeichnung oder die Tätigkeit meiner Bezeichnung da auch recht flexibel.
Okay, ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt. Wir haben uns kennengelernt damals bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, das Winter Ends. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, wenn das die war, da meine ich, glaube ich, da haben wir mit The Very End in Köln in einer Werkstatt gespielt.
Genau.
Jungs von Undertow ausgefallen oder so, ne?
Genau, ihr habt uns da quasi am letzten Tag quasi den Arsch gerettet.
Ja, das ist super, das haben wir bestimmt total gut gemacht. Nein, ich erinnere mich noch auf jeden Fall an das Konzert. Die Location war eigentlich auch ganz cool, die gibt's, glaube ich, auch nicht mehr, ne?
Leider.
Schicksal hat ja mehrere Kölner Locations getroffen.
Ja, in Ehrenfeld ist gerade das große Location-Sterben.
Ja, und ich glaube, da war noch Lacrimas Profundere noch mit dabei.
Hey, gute Erinnerungsgabe. Gibt's euch noch?
Ja klar, also gut, ich kann verstehen, dass du die Frage stellst, da wir in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit nicht allzu aktiv waren. Wir wurden nach dem letzten Album irgendwie von mehreren Line-Up-Wechseln und sogar mehrjährigen krankheitsbedingten Ausfällen und so weiter immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Und wir haben jetzt aber seit einiger Zeit wieder ein konstantes Line-Up und der klischee-mäßige Spruch so, wir sind stärker als je zuvor, fühlt sich aber echt genauso an. Und wir sind eigentlich jetzt auf der Zielgeraden, was das Songwriting fürs kommende Album angeht, und wollen jetzt auch im Herbst die Produktion in Angriff nehmen. Von daher, wer weiß, arbeiten wir vielleicht mal wieder zusammen in dieser Hinsicht.
Ja, coole Sache. Ich habe euch noch in Erinnerung so als so ein bisschen Touch Nevermore, ne? So Progressive Thrash, ist das immer noch so euer Stil?
Also wenn du mich Illustrator nennst, kannst du The Very End of Progressive Thrash nennen. Das nee, aber The Very End war halt immer schon auch ein Stilmischmasch. Also die Basis war im weitesten Sinne schon auch irgendwo immer Thrash Metal. Wir hatten aber auch hier und da immer ein paar Death Metal Elemente, ein bisschen was Rockigeres, mal ein bisschen was, also proggig, weiß ich nicht. Aber es gab auch immer schon melodischen Gesang und vielleicht auch mal die eine oder andere etwas extravagantere Songstruktur. Also ist dann der Vergleich, den du da ziehst, geht für mich völlig klar. Also wenn wir da mit Nevermore verglichen werden, sehe ich das auf jeden Fall als Kompliment.
Ja, doch, so ein paar Gesangslinien fand ich gehen in die Richtung. Aber du machst ja, wie gesagt, nicht nur Musik, sondern du bist der Grafiker. Was ist jetzt eigentlich so dein, also bist du zuallererst Musiker und dann Designer oder umgekehrt?
Ich würde sagen, das kommt auf die Situation an. Also wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich natürlich nicht da als Grafikdesigner und fühle mich dann natürlich auch als Musiker und ich will nicht sagen, ich gehe dann da in meiner Rolle auf, sondern in dem Teil meiner Persönlichkeit gehe ich zu dem Zeitpunkt auf. Und das eine kam sowieso irgendwie mit dem anderen. Also als ich begonnen habe, mich irgendwie für härtere Mucke zu interessieren und so in die Metal-Szene reinwuchs, beziehungsweise mit oder in dieser musikalisch sozialisiert wurde, habe ich zeitgleich auch direkt irgendwie das Interesse irgendwie an abgefahrenen Bilderwelten gehabt.
Also es war tatsächlich parallel, also du hast nicht irgendwie, ihr habt nicht irgendwie mal jemanden gesucht, der euch das Artwork macht und hast gesagt, fuck it, mach ich einfach selber, sondern du hast da auch parallel ein Interesse entwickelt.
finde eher, die doch so eine Situation gab es auf jeden Fall auch. Das war aber natürlich, nachdem ich schon so ein bisschen hobbymäßig das irgendwie auch gemacht habe. Und wenn da gab es dann sehr wohl die Situation. Das war nämlich beim dritten Nightingale-Album im Jahr 2000, das Nailwork-Album haben wir da rausgebracht. Und es war schon bei den ersten zwei Alben so, dass ich immer derjenige war, der halt quasi zuständig war, sich um Sachen wie Coverartwork und so weiter zu kümmern, es aber halt nicht selber gemacht hat, sondern halt mit den entsprechenden Künstlern zusammengearbeitet hat, beziehungsweise mit denen einfach halt kommuniziert hat, was man sich so vorstellt oder wünscht. Und beim ersten Nightingales-Album war das halt noch der Andreas Marschall, den ja sicherlich einige von den Hörern kennen, also eine Koryphäe im deutschen und doch nicht nur im deutschen, eigentlich im weltweiten Metal-Bereich, was irgendwie seine Bilder angeht für Blind Guardian, Obituary und zahllose weitere Bands. Das war aber so eine klassische Geschichte, der kleine Björn von Nightingales fragt mal beim Andreas Marschall an, ob er Bock hat, das Artwork zu machen, und dann hat er es gemacht. Mhm. Beim zweiten Album sah das schon so aus, dass ich mir relativ viele Gedanken gemacht habe, was das Artwork-Konzept angeht, also vom Thunderbeast-Album. Und da habe ich, das ist auch völlig abgefahren, das kannst du heute eigentlich keinem mehr erzählen. Da habe ich damals mit meinem Kollegen Thomas Everhardt, der damals das Artwork gemacht hat, habe ich damals quasi gemeinsam mit dem bei ihm im Arbeitszimmer vor seinem Rechner gesessen und gesagt, okay, das will ich jetzt so und das will ich so. Also ich war, glaube ich, die ultimative Nervensäge. Und an seiner Stelle hätte ich mich irgendwie hochkant rausgeschmissen, glaube ich. Aber es hat irgendwie trotzdem cool funktioniert, und das halte ich ihm bis heute zugute. Ja, beim dritten Album war es dann so, dass ich mir dachte, irgendwie kann ich doch nicht anderen Leuten ständig damit auf den Sack gehen, so. Ich probiere es halt einfach mal selber. Und ich hatte aber auch natürlich vorher schon Bock drauf, und es hat sich halt parallel so entwickelt. Aber dass ich dann wirklich Cover-Artworks gemacht habe, ist dann halt eben eine Mischung gewesen aus Spaß an der Freude und dem Notstand, dass man selber halt seine Sachen geschissen kriegen möchte, ohne dass irgendwie zu viel externe Köche unter Umständen vielleicht den Brei verderben oder
so. So, jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte, die ich sehr interessant finde. Und zwar hast du dich mit zwei Kollegen zusammengeschlossen. Painted in Blood nennt ihr euch, oder? Mhm. Und ihr stellt auf Festivals aus. Rockhard und das Rockhards Festival, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes ansteht. Wie kamst du zu dieser Idee?
Ja, da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Wir kennen uns alle schon seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren vielleicht sogar. Ja, und es war halt so, dass wir uns halt primär auch im Zuge der Mucke halt über den Weg gelaufen sind. Also, weiß, dass man halt damals auf irgendwelchen lokalen kleinen Underground-Gigs war oder halt eben, ich weiß gar nicht genau, ob wir selber gemeinsam schon mal auf der Bühne standen, aber Thomas und Jan, die hatten beide gemeinsam eine Band, ein paar Jahre, Breeding 4 hieß die. Die waren ihrer Zeit auch so ein bisschen voraus. Es war im weitesten Sinne so eine Art Crossover-Metal, also schon auch mit ein bisschen Hip-Hop-Anteil drin und viel Groove und so ein bisschen White Zombie und sowas, um das mal irgendwie grob einzuordnen. Und gut, ich war damals halt eher so auf der Black-Metal-Schiene unterwegs, aber trotzdem war man auf den lokalen Konzerten, die man irgendwie so mit 16, 17 abgrast, da war man trotzdem andererseits auch sehr scheuklappenfrei unterwegs, fand ich. Das hat sich alles sehr gemischt. Auch die Lineups der Bands waren teilweise total konträr, aber hat trotzdem Bock gemacht und alle haben zusammen gefeiert. Jedenfalls kannten wir uns daher schon, und irgendwie sind wir alle drei dann auch früher oder später in der Grafikschiene gelandet. Also ich ein bisschen später, weil die beiden Jungs haben zwei, drei Jährchen mehr auf dem Buckel als ich. Sowohl was ihre Lebensuhr angeht, als auch ihre Erfahrung als Grafiker oder Künstler. Und so wuselte jeder jahrelang so für sich halt irgendwie als Söldner durch die Grafikwelt. Der Jan hat zum Beispiel auch viel außerhalb der Metal-Szene gemacht. Der Thomas war, wie ich, primär eher in der Musikszene unterwegs. Nicht nur, ich bin wahrscheinlich von den drei noch derjenige, der am stärksten so in der Metal-Szene grafisch unterwegs ist, aber irgendwann dachten wir halt so, nachdem der ein oder andere auch schon mal eine Einzelausstellung hatte, so, ey, wir müssen da mal unbedingt was zusammen machen. So dieser klassische Spruch, den man öfter mal hört oder nach 5 Bier auch selber mal sagt, der sollte sich dann aber irgendwann dann mal bewahrheiten. Ich glaube, das war bei einem dieser Century Media Yard Sales, diese quasi Hinterhofverkäufe, wo irgendwelche Restbestände verscherbelt werden und noch ein bisschen gefeiert wird, da haben wir uns irgendwie zufällig getroffen und gesagt, ey, wir müssen noch mal irgendwie was zusammen auf die Kette kriegen. Alle drei vom Niederrhein, alle irgendwie musikalische Vergangenheit oder auch Gegenwart und alle drei aktuell irgendwie als Artworker unterwegs, und das wäre doch irgendwie doof, wenn man mal nicht zusammen eine Ausstellung macht. Und so hat sich dann tatsächlich zugetragen, dass wir Anfang 2016, glaube ich, die erste gemeinsame kleine Ausstellung hatten, und das war in Bochum in der Sold Out Gallery. Cooles kleines Ding, eine Mischung aus Sprayer Store, das hat jede Menge abgefahrene Farben und Zeugs und auch Kunst, Bücher, Geschenkartikel, und der hintere Teil des Ladens ist aber eine Galerie. Und das war eigentlich erstmal nur so gedacht, dass wir diese Ausstellung machen. Und dann hatten wir aber Anfragen bekommen vom ersten größeren Festival, das war das Summer Breeze. Das haben wir dann mitgenommen und
also die haben von selber gefragt.
Genau, und ja gut, also das Netzwerk, muss man gestehen, war natürlich auch irgendwo da. Man kannte sich halt irgendwie gegenseitig sowieso und ja, hat von dem anderen irgendwie mitbekommen, und war aber schon so, dass wir dann quasi angehauen wurden, so, ihr habt ja nicht Bock, das mal zu machen. Das haben wir dann gemacht, und man hat auch schon gemerkt, dass es zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es ja coolerweise öfter so, dass irgendwie Artwork-Ausstellungen auch Festivals auch sind, aber vor 3-4 Jahren war das noch deutlich seltener der Fall.
Ja.
Und deswegen haben wir dann natürlich auch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, in dem Sinne, dass man selber noch nicht wusste, wie macht man das am geschicktesten. Irgendwann die Bilder irgendwie an Bauzäune auf oder machen da Stellwände hin oder halt, was so überhaupt alles dazugehört. Und ist aber cool gelaufen und wir hatten Spaß dran, und so nach und nach kamen dann mehr und mehr Festivals auf uns zu, haben uns eingeladen, so zum Beispiel das Copenhagen Festival in Dänemark, was auch mega geil war. Und dann letztes Jahr Wacken Open Air war natürlich auch ein Highlight. Und dieses Jahr, du hast es vorhin schon erwähnt, waren wir auf dem Rockhard Open Air in Gelsenkirchen. Dann 2 Tage nach der geplanten Ausstrahlung des Podcasts hier starten wir zum Rockhard Open Air in der Tat. Und dieses Jahr steht auch nochmal das Wacken Open Air auf dem Plan. Die haben uns auch nochmal eingeladen. Und wäre natürlich mega cool, wenn das so weitergeht. Hier und da einfach mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auf dem Festival das auszustellen, weil ich finde, der Kontext passt halt einfach, ne? Weil die
Ja, ich finde, ihr tut auch eurer ganzen Zunft damit einen Gefallen, kann man sagen, weil ich habe mir ja oft gedacht, so in Zeiten von Streaming und MP3, so ein Cover-Artwork wird ja ordentlich entwertet dadurch, ne? Zum einen geht es ja auch darum, sehr viele Künstler bringen oft nur Singles raus, dementsprechend wenig Gewicht wird dann auch auf das Cover gelegt, und oft wird das auch gar nicht besonders groß angezeigt, ne, im digitalen Stream. Und was ihr da im Endeffekt macht, ist ja dem Cover so seine Wertigkeit in dem Rahmen zurückzugeben, oder sehe ich das falsch?
Ich nehme das auf jeden Fall erstmal als Kompliment, aber vielleicht ist es auch sogar ein bisschen zu hochgegriffen. Ich stimme dir absolut überein, dass natürlich im Zuge des gesamten Paradigmenwechsels so in der Musikindustrie und des gesamten Wechsels des Musikkonsums, dass da natürlich auf der einen Seite Artworks irgendwie so ein bisschen an Wert verlieren, weil du, wenn du dir über dein Smartphone auf deinem Spotify-Account irgendwie Alben anhörst, vielleicht sogar halt primär unterwegs, dann sitzt du halt eben nicht bewusst mit der Vinylscheibe vor deiner Stereoanlage und guckst dir das Artwork an und liest die Texte mit oder so, wenn du die Mucke hörst. Aber bei ganz, ganz vielen Leuten und bei mir auch, wenn man ehrlich zu sich selber ist, passiert das sowieso sehr selten, dass man so bewusst sich hinsetzt und sagt, so, ich höre jetzt mal 2 Stunden lang Mucke und beschäftige mich, während ich diese Mucke höre, auch nur mit der Band oder lese mir die Texte durch oder guck mir die Artworks an.
Ich habe das früher gemacht, aber ich mache das auch schon lange nicht mehr.
Naja, eben, früher habe ich das auch gemacht, aber mein Konsumverhalten hat sich auch geändert, und ich habe mir natürlich manchmal selber auch die Frage gestellt, ey, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen physischen Tonträger gekauft habe, aber du lebst davon, irgendwie Bilder zu gestalten, die eigentlich für physische Tonträger gedacht sind. Klar, da überlegt man sich schon, ist das nicht irgendwie ein total bescheuertes Paradoxon, aber ich glaube, auf der anderen Seite, trotz allen Streamings, gewinnen, glaube ich, diese Bilderwelten schon wieder ein bisschen an Bedeutung, weil das halt eben, weil die an sich trotzdem erhalten bleiben, zwar in anderer Form, aber die Metal-Szene war ja schon immer eine, die sich halt eben sehr stark auch durch visuelle Reize oder mit denen identifiziert hat. Seien es jetzt Chains in Leather, Totenköpfe, was weiß ich, ne, die ganze Palette. Und auch die Tatsache, dass es in einer Metal-, Hardrock-, Punk-Szene, dass es in kaum einer anderen so ist wie in der, dass irgendwie die Bilder, die auf Alben sind oder von mir aus auch die Gesichter der Mucker irgendwie auf T-Shirts oder sonst irgendwelchen Merchandise-Artikeln getragen werden oder mit Stolz getragen werden oder Patches auf Akustik, ein ganz klassisches Beispiel in der Metal-Szene, ne?
Aber das war jetzt von eurer Seite aus nicht unbedingt eine Antwort, dass ihr gesagt habt, hey, dann gucken wir, dass wir unsere Arbeit vielleicht auch auf den Live-Bereich ausweiten, damit das irgendwie mehr zur Kenntnis genommen wird oder so.
Nee, also das war natürlich schon eben auch ein cooler Nebeneffekt, dass man diesen Hintergedanken auch durchaus dann haben kann oder halt irgendwie umsetzen kann. Aber die primäre Idee war eigentlich wirklich, wir müssen mal einfach was zusammen machen, so völlig unabhängig von irgendeinem Statuswechsel des Artworker-Berufes oder so. Wir hatten einfach Bock drauf, das zu machen. Aber ich glaube, das Timing war vielleicht auch witzigerweise ganz passend, weil halt eben, wie gesagt, gerade in den letzten paar Jahren noch ein ordentlicher Umschwung stattgefunden hat.
Und Festivals, die fragen ja auch Rahmenprogramm immer mehr nach, ne?
Genau, ich kann es auch absolut nachvollziehen. Also es gibt zwar immer die Unkenrufe von irgendwelchen ganz truen Leuten, die sagen, ein Festival, da soll irgendwie Musik und Bier stattfinden und alles andere ist Kirmes. Finde ich aber Quatsch, weil das kannst du vielleicht bei einem 300er-Festival machen, aber wenn du mehrere 10.000 oder bis an die 100.000 Leute oder im Hellfest in Frankreich, ja, bis eben, ich glaube, die hatten vor ein, zwei Jahren, glaube ich, sogar die 150.000er-Marke geknackt, wenn ich es recht gelesen oder gehört habe in der Doku letztens, dann musst du, glaube ich, auch Sachen über die Musik hinaus haben, um die Leute halt irgendwie, ja, ich will nicht sagen zu bespaßen oder bei Laune zu halten, aber um sie eben auch einfach zu beschäftigen irgendwie, weil deine Ohren sind ja irgendwann dicht, selbst wenn am Festival total viele geile Bands spielen.
Ja, nicht nur die Ohren.
Genau, also ich kann mir jetzt auch keine 10 Bands hintereinander angucken, selbst wenn ich die alle geil finden würde.
Ja.
Und ich muss jetzt dann kein Riesenrad haben und muss irgendwie keinen Klodeckel-Weitwurf machen können auf dem Festival, aber halt ein Rahmenprogramm, was irgendwie eben auch sich aus der eigenen Szene heraus generiert oder eben dazu passt, wie irgendwie die Ausstellung von Artworks oder von mir aus irgendwelche, wie sagt man so schön, Panels oder so, ne, wo sich über die Musikindustrie unterhalten wird oder
so wie bei den Hamburg Metal Days, ne? Oder gibt es das woanders auch noch so?
Ganz genau, da war ich übrigens letztes Jahr auch mit Illustrations als Einzelausstellung quasi und genau, da gab es auch sowas und sowas finde ich dann mega interessant. Oder von mir ist irgendwelche Workshops oder Clinics oder wie sich der ganze Kram auch schimpft.
Macht doch Sinn, weil es sind ja auch viele Musiker unterwegs.
Ja, eben. Und das finde ich sind immer schon Rahmenprogrammpunkte, die cool sind, die einfach die Bandbreite von so einem Festival erweitern und die werden ja auch oft gut angenommen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, ich meine, du kannst ja selbst auf dem Wacken Open Air, kannst du dir alle Tage nur den undergroundigsten truen Scheiß angucken und mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun haben. Und du kannst dir natürlich auch den ganzen Tag JBO anhören und Bullenreiten machen, ne? Das ist ja dir überlassen.
Ja, und ich meine, der Effekt, dass ja die zugkräftigeren Bands aussterben, den spürt man ja mittlerweile auch. Und ich denke mal, die Festivals sind schon auch bemüht, Sachen anzubieten, die für sie selber ein Branding darstellen. Und ich denke mal, da kann man gerade beim Rahmenprogramm sehr viel machen, ne?
Ja, und noch ein weiterer Punkt, das Festivalpublikum wird ja zum einen immer älter, weil die Metal-Szene einfach älter wird. Ich meine, da wächst natürlich auch eine neue Generation nach, aber die etwas, ich sag mal jetzt negativ gesagt, die etwas in die Jahre gekommeneren Metal-Fans bringen in der Regel aber auch mehr Kaufkraft mit sich. Und das hat natürlich auch die Folge, dass du halt, dass es quasi Luxus-Camping-Bereiche gibt oder dass du quasi ohne alles zu irgendeinem Open Air fahren kannst und trotzdem vor Ort alles bekommen kannst, vom Zelt über einen Grill bis hin zu Klamotten.
Mhm. So, ne? Das hat sich schon echt extrem entwickelt. Gehen wir nochmal kurz zu deinem Zeug zurück. Und zwar, mich interessiert nämlich vor allen Dingen, welche Stile gibt es eigentlich bei Cover Artworks und welcher davon ist deiner?
Das ist eine gute Frage. Ist natürlich immer schwierig, selber stilistisch einzuordnen. Ähnlich, als wenn dich jemand fragt, was deine Band für eine Mucke macht. Da kannst du es vielleicht sogar noch einfacher sagen. Mhm. Also ich habe schon den mehr oder weniger neumodischen Ansatz, dass ich primär mit Fotos arbeite, die ich dann halt nachher durch den Wolf drehe.
Im Endeffekt kann man es vergleichen mit Samples, ne? Also im Audiobereich. Samples-basierte Musik nimmt ja auch Versatzstücke aus alten Vinylscheiben oder irgendwelche Beats und setzt die dann wieder mit so komplett neuen Arrangements zusammen.
Ja, so ein bisschen. Wobei beim Sampling und so weiter ja die Sache ist, dass du wirklich existente Sachen nimmst und die neu zusammenbaust. Das wäre jetzt ja so, als würde ich irgendwie Bilder von irgendeinem anderen Künstler nehmen und da was Neues draus basteln. So ist es ja nicht. Also ich versuche natürlich schon, alles, was ich zum Beispiel selber fotografieren kann, auch selber zu fotografieren.
Ah, okay, also du greifst jetzt nicht auf Stockmaterial oder sowas zurück?
Also manchmal greife ich insofern auf Stockfotomaterial zurück, dass du natürlich nicht immer alles wirklich selber fotografieren kannst, was du brauchst. Entweder hat es logistische oder budgettechnische Gründe, dass ich, wenn ich für ein Albumcover, was ich jetzt irgendwie ein paar hundert Euro kriege, kann ich dafür nicht irgendwie mal eben in die Alpen jetten, weil ich eine geile Bergkette fotografieren muss dafür, ne?
Oder irgendwelche Fantasy-Geschichten. Du kannst ja zum Beispiel keinen Drachen oder sowas erfinden.
Zum Beispiel. Sowas wäre jetzt auch nicht so mein Style, irgendwie Drachen unterzubringen, aber um dein Beispiel aufzugreifen, wenn ich jetzt irgendwie eine halb verrottete Leiche brauche als Stockfoto, da gibt es halt auch Grenzen der Materialbeschaffung, die ich ungern überschreiten würde. Und klar, da hat natürlich jeder so seine Geheimnisse.
Wie viel bist du bereit zu opfern? Das wäre also die Frage an den Musiker.
Genau, das sind die besagten Geheimnisse. Sag mal, wo kriegst du eigentlich dein Fotomaterial her? Nee, aber letztlich, wie gesagt, ist es bei meinen Artworks schon irgendwo eine Art, also grundsätzlich ist es für den einen oder anderen vielleicht ein Fotorealismus, wobei natürlich auch viel surrealistische Elemente bei mir drin sind. Aber ich mache mir da auch gar nicht so Gedanken drüber, weil wenn ich irgendwie, da ich halt eben alleine arbeite, wenn ich irgendwie ein Artwork mache, hat es automatisch sowieso nachher irgendwie dann meine Handschrift. Genauso als wenn irgendein Musiker ganz alleine eine Band betreibt und dann werden die Riffs auch immer nach diesen Gitarristen klingen in der Regel, ne?
Okay.
Ich habe zwar natürlich auch andere Ansätze zum Beispiel. Also ich trenne bei mir so ein bisschen zwischen Album-Artwork beziehungsweise Artworks, die irgendwie auf Papier gedruckt werden und Shirt-Artworks, weil ich finde ganz oft, dass Sachen, die irgendwie eher fotorealistisch sind, auf Textil nachher als Shirt-Motiv zum Beispiel weniger cool wirken. Da habe ich dann eher so die Herangehensweise, dass ich eher reduzierter, archaischer, bisschen grober arbeite, ohne Farbverläufe, alles so ein bisschen dreckiger.
Finde ich super, weil ich finde es auch immer recht billig, wenn dann einfach irgendwie das Cover-Artwork so aufs Shirt geklatscht wird. Das sieht nach nichts aus, finde ich.
Ja, klar, da gibt es natürlich im Metal-Bereich ganz, ganz schlimme Beispiele. Also sowieso zeichnet sich ja die Metal-Szene auch nicht flächendeckend durch guten Geschmack aus, was Artworks angeht, ne? Was, wenn man sich mal so umguckt. Ich meine, wird trotzdem gekauft, weil die Leute halt, denen geht es dann ja gar nicht primär um das Motiv, sondern darum, dass es irgendwie das neue Cover von ihrer Lieblingsband ist. So, ne? Da werden halt dann die Uniformen angelegt quasi.
Ich finde es ja immer ganz cool, wenn das so ein Insider-Ding ist, wenn auf den ersten Blick erstmal so jemand, der dann auch die Band hört, überhaupt erst weiß, dass es sich um ein Shirt von dieser Band handelt.
Ich hab oft selber diesen Ansatz und ich trage selber zum Beispiel auch fast keine Bandshirts und wenn, dann sind es auch so ganz, ganz dezente meistens. Und ich habe aber bei meinen eigenen Bands die Erfahrung gemacht, dass diese dezenten Dinger öfter sind, oder diejenigen sind, die sich am schlechtesten verkaufen. Manchmal wollen die Leute halt von 20 Meter erkennbar sein, dass es irgendwie ein Slayer-T-Shirt ist und dass es kein dezentes Kunstwerk auf dem T-Shirt ist, wo der Betrachter erstmal gucken muss, ah, das ist aber ein schönes Shirt, von welcher Band ist das denn?
Ja, ich denke mal, das ist ganz grob, Ja, das ist ganz grob stilabhängig, glaube ich. Also so ja. diese Prophecy Production Bands oder so, da kann ich mir das sehr gut vorstellen mit diesem subtilen Insider-Ding. Dann zum Beispiel jetzt im Heavy-Power-Bereich gar nicht.
Wo du gerade Prophecy erwähnst, da muss man auch sagen, solche Labels gehören natürlich auch zu den glücklichen Ausnahmen, die wirklich auch jeden, also zumindest auch von meiner Warte aus, jeden Release irgendwie, auch was das Optische angeht, oder auch nicht nur das Optische angeht, sondern auch das Packaging wirklich ist. Manchmal ist da, was weiß ich, eine Holzbox oder irgendeinen extravaganten Pappschuber oder so, die zeichnen sich öfter dadurch aus, dass sie auf sowas Wert legen. Was natürlich auch über ein cooles Artwork hinaus eine geile Gegenströmung ist zu dem ganzen Streaming-Kram, dass du wirklich versuchst, wertige oder interessante Produkte einfach an den Start zu bringen und nicht nur irgendwie halt das 0815 Billig-Jewel-Case.
Okay. Du hast vorher gesagt, du kannst von den Artworks leben. Sind das dann wirklich tatsächlich nur die Arbeiten für Musiker, die du machst, oder hast du da auch Kunden außerhalb der Musikbranche?
Sehr wenig. Also hier und da schon mal, aber ich sag mal zu, ich würde mal sagen, 85 oder irgendwas zwischen 80% und 90% generiert sich schon irgendwie aus der Musikszene, und davon ist wiederum auch der Großteil wirklich aus der Metal-Szene. Ein paar Kooperationen außerhalb der Musikszene gibt's auch. Zum Beispiel ein cooles Klamottenlabel aus Duisburg, Stahlkind heißen die sich halt sehr auf lokale Industriegeschichte quasi beziehen und da halt diverse Motive von mir für T-Shirts und diverse andere Artikel gestalten lassen, also halt eben primär auf Stahlindustrie bezogen. Oder hier und da ist auch mal ein Buchcover dabei für einen Autor. Das war es aber dann eigentlich fast auch schon. Also es gab zwar mal Zeiten, wo ich, weil ich halt eben schon auch davon leben wollte, auch hier und da mal irgendwelche ganz stupiden Sachen gemacht habe, irgendwelche Eventflyer oder sowas. Aber das waren dann halt so diese Brot- und Butterjobs, die auch nicht wirklich Spaß machten, weil halt künstlerisch die Herausforderung gleich null war.
Was würdest du sagen, hat letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, dass du es professionell machen konntest? War das das Netzwerk, das du hattest, oder war das die Skills, die du hattest? Oder was glaubst du, war so der springende Punkt, dass du gesagt hast, hey, heute stehe ich da, dass ich quasi von Metal leben kann?
Zum einen vielleicht einfach der Wille, das machen zu wollen. Zum anderen hatte ich irgendwann kein Monatsticket mehr, weil ich kein Student mehr war. Nee, also ich habe natürlich, um den Punkt ein kleines bisschen weiter auszuholen, ich habe halt als zu der Zeit damals mit Nightingale relativ viel passierte, war ich nach dem Abi halt eine Zeit lang Student und habe halt so ein bisschen nebenher gejobbt irgendwie, was aber alles nur so Dinger waren, wo klar war, das macht jetzt halt irgendwie temporär ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen, um dich finanziell über Wasser zu halten, aber das ist nicht das, was du machen willst. Und in der Zeit hat aber schon so ganz taghaft, haben schon so die ersten Schritte als Grafiker stattgefunden, aber halt noch irgendwie unkommerziell.
Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, was hast du denn zu der Zeit studiert und wo hätte es eigentlich hingehen sollen?
Also ich sag mal so, ich war eingeschrieben.
Okay.
studiert habe ich dann doch eher überschaubar wenig. Also ich war eingeschrieben in der Universität Köln für Philosophie, Musik, Wissenschaft und Ur- und Frühgeschichte, weil da war nämlich überall kein NC drauf.
Ja, aber die Richtung ist auf jeden Fall schon klar. Ja,
ja. Nee, ich muss gestehen, ich hatte auch Bock drauf irgendwie, war dann auch mal bei einer Vorlesung, bin aber nach der Hälfte raus und dachte, boah, auf euch, die Idioten, habe ich voll keinen Bock. War dann auch erst wieder an der Uni zur Exmatrikulierung. zwischendurch bin ich von Köln nach Essen gezogen, war da halt, es war noch ein paar Jahre weiterhin Student, aber hab eigentlich mich immer dann mit irgendwelchen Nebenjobs wieder über Wasser gehalten, und parallel dazu zog halt die Grafiksache immer weitere Kreise, so ein bisschen eben, dass es begonnen hat, ist ja dann aus Eigenbedarf und dann hier mal eine Kumpelband und da mal deren Demo gestalten. Und als es dann langsam ein bisschen mehr losging und man auch hier und da mal ein bisschen Geld dafür bekommen hat und dann doch mehr Aufträge gekommen hat, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, so, okay, da könnte ja was draus werden und du hast auch Bock drauf, und großartig was anderes gelernt hatte ich dann ja auch nicht, weil ich als faule Sau dann mein Studium halt ja eben nicht wirklich durchgezogen habe. Und so hat sich das eine nach dem anderen einfach ergeben.
Also ja, faule Sau ist ja dann relativ, ne? Da hast du ja doch einiges gemacht. Wie ist denn das heute? Wenn hast du mittlerweile, bist du an dem Punkt, wo du auch Aufträge ablehnst?
Auf jeden Fall. Also das ist dann meist aber, weil eine Band mit einem total bescheuerten Konzept ankommt, wo ich mir denke, ey, das sieht total kacke aus. Will ich nicht machen, dann biete ich in der Regel irgendwie eine andere Lösung an, nach dem Motto, ey, was haltet ihr von, ne, wenn wir den Albumtitel so und so umsetzen? Oder was halt auch manchmal schwierig ist, wenn eine Band zwar zu dir kommt, weil sie deinen Style gut findet, dann aber halt mit einem Konzept ankommt, was du selber vielleicht gar nicht schlecht findest, was aber schon so detailliert ist und so, ah, das muss da und dieses Detail hier und dieses Detail dort, da muss ich immer sagen, ey, Leute, wir können so 3-4 Eckpunkte gerne festhalten, aber ich brauche natürlich auch kreative Freiheit, weil total viel passiert natürlich auch im Laufe des kreativen Prozesses und du kannst nicht irgendwie total durchgestylt mit allen Details schon festgelegt, irgendwie mit einem Konzept ankommen, das bringt mir dann nichts, das bringt der Band nachher dann am Ende auch nichts, weil ich mich dann gar nicht frei fühle, verkrampfe und am Ende wahrscheinlich auch keine 100% geben kann. Kann natürlich auch manchmal den total banalen Grund haben, dass eine Band null Vorstellung hat, was das Ganze kostet und dann ist es halt nachher dann doch über ihrem Budget, weil halt irgendwie ein cooles Custom-Made-Cover-Artwork halt eben nicht irgendwie für 150 Euro machbar ist und wenn sich die Band das dann aber so vorgestellt hat, dann wird natürlich manchmal auch schlichtweg aus Budgetgründen was abgelehnt.
Willst du verraten, was so ungefähr dein Kurs ist oder ist das sehr abhängig von dem jeweiligen Auftrag?
Genau letzteres. Also es gibt nicht den Kurs. Natürlich legt man sich immer so ein paar Größenordnungen zurecht, weil man natürlich auch irgendwo ein bisschen wirtschaftlich denken muss, wenn man das hauptberuflich macht. Aber das ist total unterschiedlich. Das steht und fällt halt mit dem Konzept und mit dem zu dessen vernünftige Umsetzung nötigen Aufwand ab.
Ich kenne ja einen Artwork von dir und ich glaube, das ist auch das bekannteste. Nein, ich kenne. Ich glaube, mir sind schon ein paar mehrere im Begriff, aber eines ist mir besonders aufgefallen, weil du das auch ständig anmahnst, ne? Das dreht ja jetzt momentan gerade hier mit dem Artensterben der Bienen und so seine Runden. Ja. Und da bist du ja gerade so einen richtigen Kampf am Ausfechten. So irgendwie ich habe, glaube ich, mal so eine Zeit lang jede Woche irgendwie so einen Copyright-Claim oder so von dir gesehen. Ist das tatsächlich das Beliebteste?
Das ist auf jeden Fall eins der Bilder, wo ich mit am meisten Feedback drauf kriege, das stimmt schon. Aber also der vermeintliche Kampf, den ich da führe, der ist wahrscheinlich weitaus kleiner, als du dir das jetzt vielleicht vorgestellt hast, im Zuge dessen, dass ich halt ein paar Mal auf Facebook ein paar Leute ankacken musste.
Ja klar, und das ist natürlich öffentlich und dann sieht man das und dann denkt man sich so, boah, der ist aber hier am Fighten mit den Leuten.
Ja, ich meine, und das waren auch gar nicht, das waren eigentlich auch bei fast allen Fällen, waren das auch jetzt keine, also klar, es war natürlich insofern Urheberrechtsverletzung, dass sie das nicht selber irgendwo eigentlich hätten hochladen dürfen, aber gut, das ist ja eh immer alles schwierig, das im weiten Weltnetz alles zu kontrollieren.
Ja, und du wolltest ja eigentlich auch nur eine Namensnennung in dem Fall dann haben, ne, meistens.
Genau, weil im Prinzip die ganzen Sachen oder die ganzen Seiten, deren Betreiber ich halt mal irgendwie angeschrieben habe, das waren halt alles nicht kommerzielle Seiten. Und was willst du da irgendwie groß einen auf dicke Hose machen mit Anwalt und jetzt brauche ich aber Schadensersatz, bla bla bla. Das verläuft dann nachher eh im Sand oder das hast du mehr Stress an den Backen als alles andere. Zumal die Seiten, bei denen ich mich dann gemeldet habe, im weitesten Sinne auch einen für mich nachvollziehbaren Zweck erfüllten oder ich sag mal jetzt ganz platt, das gut gemeint haben. Ne?
Ja.
Und dann hätte ich es natürlich trotzdem nett gefunden, weil es ist ja für mich dann auch ein Promo-Effekt, der dann natürlich flöten geht, wenn das Bild einfach ohne Namensnennung halt irgendwie gepostet wird. Da habe ich dann drum gebeten und das wurde in der Regel dann auch erfüllt. Von daher ist das okay, aber ja. da gibt's da ganz andere Kuliber. Ein Künstlerkollege von mir, der hat ein Bild gemalt, was ständig weltweit auf diversen Produkten abgedruckt wird. Von Handyhülle über runde Mäntelchen bis hin zu was weiß ich, was Plattencovern, wird halt ungefragt dieses Motiv mal in der Originalversion, mal in einer schlecht bearbeiteten Version geklaut und damit halt Geld gemacht. Also wirklich halt in kommerziellen Kontext verwendet. Und Der hat dann natürlich entsprechend damit zu tun, wirklich dagegen vorzugehen, weil er es nicht möchte und weil das wirklich auch eine andere Hausnummer ist, weil dann halt eben auch entsprechend Geld fließt.
Ist klar. Ja, dann sage ich schon mal danke dir soweit und wie ist das hier nochmal mit The Very End? Gibt es schon Live-Dates, wann man euch wieder sehen kann?
Ja, wir sind dies Jahr nicht mehr so live aktiv. Wir haben jetzt noch, wir haben zwar noch ein, zwei Anfragen laufen, aber ich glaube, die einzige bestätigte Show, die wir im Laufe dieses Jahres noch haben, ist Anfang September beim Metal the Hood Open Air. Das ist so ein kleines, feines, im Familienkreis organisiertes Open Air bei Mönchengladbach. Da spielen wir unter anderem mit Motor Jesus, Metamorpha und noch zwei, drei anderen Bands. Mhm. Bei Harkon ist es aktuell ein kleines bisschen aktiver an der Live-Front. Da spielen wir jetzt noch Mitte August auf dem Turok Open Air, was eine sehr geile Sache wird, mit unter anderem Queensryche und anderen geilen Bands.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ist übrigens umsonst, also kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. In Essen ist das, ne? Viehhofer Platz, meine ich.
Genau, Essener Innenstadt, Viehhofer Platz, also quasi der gleiche Ort, wo auch ungefähr einen Monat vorher das ebenfalls kostenlose Nord Open Air veranstaltet wird. Und ich glaube, da kann sich Essen wirklich, beziehungsweise nicht Essen, sondern Macher der beiden Open Airs durchaus auch mal selber auf die Schulter klopfen, dass beide irgendwie Jahr für Jahr für Nöppes in der Essener Innenstadt so ein durchaus konkurrenzfähiges Festival-Line-Up auf die Beine stellen. Das ist schon eine sehr geile Sache.
Und wie viel Uhr spielt ihr da?
Mit Harkon, die genau Running Order, beziehungsweise die Zeiten stehen noch nicht fest. Wir werden auf Position 1 oder 2 spielen am Samstag, das ist der 17.8. Aber Uhrzeiten und so weiter, das wird sich alles noch in den nächsten Wochen klären.
Okay, also der Link kommt dann eh nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal bei der Facebook-Seite von der Band nachgucken. Die werden dann am Anfang relativ spielen, also seid früh da, wenn ihr die Jungs sehen wollt. Wir beide freue ich mich, dass wir so einen tollen Plausch hatten.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für dein Interesse und für das entspannte Gespräch. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir sind tatsächlich schon ein gutes Stündchen dabei. Mal gucken, was du nachher daraus zusammenschnibbelst für unsere lieben Hörer.
Genau, also das, was ihr jetzt hier hören werdet, sind keine Stunde, so viel kann ich schon mal sagen.
Gut amüsiert und ihr werdet das Best-of zu hören bekommen.
Genau so sieht's aus.
In diesem Sinne, vielen Dank an dich, David, und an alle Hörer. Bis bald.
Ja, herzlichen Dank. Bis dann.